Winter ist von der Toniesel-Tanzelmusi. Winter ist auch in der Arktis, aber immer weniger. Birgit Lutz kennt die Arktis gut. Die Journalistin, Expeditionsleiterin und Arktisforscherin vom Schliersee war schon 15 Mal am Nordpol, hat ihn zweimal sogar auf Skiern erreicht. Birgit Lutz hat Grönland durchquert, mehrere Monate in Ostgrönland gelebt. Auch Spitzbergen kennt sie sehr gut. Und über all das sprechen wir jetzt. Grüß Sie, Frau Lutz.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Nun haben Sie einen Nachruf auf die Arktis geschrieben, so der Buchtitel. Da stellt sich natürlich die Frage, ist die Arktis denn schon tot?
Der Titel ist natürlich ein bisschen ein trauriger, aber es ist tatsächlich so, dass wir uns an den Gedanken gewöhnen müssen, dass diese Region, so wie wir sie kannten, aufhört zu existieren. Wenn wir jetzt an Spitzbergen denken, diese gewaltigen Gletscherfronten, die da in den Fjorden geendet haben, da zieht sich halt alles so weit zurück, die enden dann mittlerweile viele an Land. Also da ist ganz viel in den letzten Jahren passiert, was sehr einschneidend ist. Es kommen immer mehr Tiere auch so weit in den Norden, wie es früher nicht der Fall war. Die Temperaturen steigen dort ja viel mehr noch an als in den gemäßigten Breiten. Ja, die Arktis, wie wir sie kannten, die hat schon aufgehört, so zu sein, wie sie war.
Es gibt ein sehr eindrückliches Zitat auch, das Sie im Buch voranstellen. Da heißt es, Natur verhandelt nicht, Natur ist. Und an diesen Ist-Zustand, glaube ich, muss sich auch der Mensch nicht nur gewöhnen, er muss ihn akzeptieren, dass er mit der Natur nicht verhandeln kann.
Ja, da muss der Mensch eigentlich ein paar Jahrhunderte in seiner Geschichte zurück im ganzen Empfinden. Also wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass man alles kann. Also man glaubt auch mit der Technik, man kann alles erreichen. Man ist ganz vollkommen unabhängig abgespalten von der Natur. Zu jeder Zeit, also hat man es warm und es regnet nicht rein. Und wenn es zu heiß ist, dann hat man eine Klimaanlage. Also wir können uns unsere Komfortzone bis jetzt noch immer sehr gut erhalten. Aber diese Komfortzone ist sehr, sehr klein. Und bald wird es halt nicht mehr funktionieren. Und dieses, dass wir da nicht sagen können, ach, Klimawandel, lass dir doch noch ein bisschen Zeit. Das funktioniert halt nicht. Also das passiert jetzt. Und wir müssen darauf so reagieren, wie ein Segler auf einen Sturm reagiert.
Die Arktis ist ja Ihr Spezialthema seit 2007, glaube ich. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, da war ich mal für die Süddeutsche Zeitung, wo ich ja lange gearbeitet habe, auf einem Schiff zum Nordpol. Und dort ist das passiert. Also da habe ich mich in diese Region sehr verliebt und das hat mich nicht mehr losgelassen.
Und Sie haben dann, glaube ich, auch noch ein extra Studium begonnen.
Das war so ein Online-Studium an der University of the Arctic in Kanada. Circumpolar Studies hieß es. Und das war halt genau das, was ich eigentlich gesucht habe, dass ich halt nicht Glaziologie studieren wollte, sondern halt so breit über diese Region.
Und was ist es denn, was Sie an der hohen Arktis so fasziniert? Ich denke, Polarlichter und Eisbären allein können es ja nicht ausschließlich sein.
Nee, also das ist eigentlich so dieses Gesamtpaket. Also auch, dass man halt mal in einer Region ist, wo wirklich wenig Menschen sind, wo man auch noch das Gefühl hat, da sieht die Welt so aus, wie es einfach wäre ohne Menschen. Und dann am Anfang war ich ja da auch viel in der russischen Arktis noch, der Franz-Josef-Land, wo man dann wirklich das Gefühl hat, dass man ab und zu vielleicht an Landstrichen steht, wo tatsächlich überhaupt noch nie jemand war. Und auch die Menschen natürlich, die ich dort kennengelernt habe und der Zusammenhalt, den man mit diesen Menschen dann entwickelt. Ich habe da auch sehr, sehr gute Freunde einfach gefunden.
Das heißt, es ist nicht nur das blanke Eis allein, sondern es ist eigentlich der Mensch in Verbindung mit der Arktis, der Sie auch besonders interessiert und Ihnen am Herzen liegt.
Ja, also Blankeis ist schon auch was sehr, sehr Schönes. Aber es sind schon die Menschen. Also darum war ich ja dann auch noch mal eine Zeit lang in Ostgrönland, wo ich mit den Inuit da unterwegs war.
In Ihrem Buch Nachruf auf die Arktis rekapitulieren Sie ja eine Reise nach Spitzbergen, abseits der Touristenrouten. Und gerade in Spitzbergen ist die Erderwärmung ja besonders eindrücklich zu sehen und zu spüren. Wie haben Sie selbst das vor Ort erlebt?
Ja, wenn man das erste Mal hinfährt, dann weiß man es natürlich noch nicht, sondern wenn man halt dann immer wieder kommt, dann sieht man einfach ganz einschneidende große Veränderungen. Also ein ganz gutes Beispiel ist, wir fahren halt dann mit dem Segelschiff oder mit unserem kleinen Schiff immer in einem gewissen Abstand an so Gletscherkanten vorbei und da zeichnen wir die Route auf. Und wenn wir dann im nächsten Jahr wiederkommen, dann müssen wir diese Route anders fahren, um im gleichen Abstand zu dem Gletscher zu sein. Also dann ist der halt einfach weit zurückgewichen. Und da bin ich mehrere Male schon so erschrocken, weil man es dann halt wirklich auf der Karte hat, wie viel da fehlt von diesen Gletschern. Und es ist auch was wirklich Unnatürliches, wenn es 1000 Kilometer vom Nordpol im August auf einmal 22 Grad hat und man da eigentlich immer das Fenster aufmachen muss, weil es so heiß wird in den Gebäuden. Oder bei einem Freund von mir, dem hat es im Winter mal jetzt, der wohnte in einem Haus, das nah an der Küste stand. Da hat es in einem Sturm die Küste so weit weggerissen, dass die das Haus verlassen mussten, weil einfach die Gefahr bestand, dass das weggerissen wird. Und das ist eben auch entstanden, weil dort das Meer jetzt nicht mehr zufriert. Also da können jetzt die Winterstürme halt richtig reinfahren und diese aufgeweichten Küsten, die auch nicht gefroren sind, dann halt umso mehr wegerodieren.
Ich könnte mir vorstellen, das sind dann schon Eindrücke, die sich ganz tief in die Seele einbrennen und die auch mit starken Emotionen natürlich verbunden sind.
Also gerade bei dem Blomstrandbreen, wie ich das mal gesehen habe, dass der jetzt da so abbricht und jetzt auch bald am Land endet, da sind mir echt die Tränen gekommen, weil das war einer meiner liebsten Orte, wo man mit den Schneeschuhen auch ganz schnell an der Seite so hochkommt, da kann man dann von oben in diese gewaltigen Gletscherspalten reinschauen. Und wenn das halt alles so zusammenstürzt und es dann einfach weg, das tut einem tatsächlich weh, ja.
Auf Spitzbergen haben Sie ja nicht nur mit namhaften Wissenschaftlern gesprochen, mit Klimaforschern, Klimaökonomen, Klimaethikern, sondern vor allem ja auch mit den Menschen, den Einwohnern vor Ort. Gab es da auch noch die ein oder andere Erzählung, den ein oder anderen Bericht, der Sie ganz besonders stark berührt hat?
Ja, da gibt es natürlich noch diese große Lawine, die ja auf Longyearbyen dann niederging, weil es war ja dort immer so, wenn man da als Bayer hinkommt, ja, dann denkt man sich, wie können die denn dieses Dorf dahin bauen, weil das ist zwischen ganz engen, hohen Abhängen. Dort war das aber kein Problem, weil da war es halt immer so kalt, dadurch sehr trocken, dadurch wenig Niederschläge, also gab es wenig Schnee und dadurch keine Lawinen. Und das sind so Sachen, in der Arktis konnte man eigentlich immer ganz fest sich auf die Dinge verlassen. Und das ist jetzt einfach nicht mehr so. Und dadurch, dass es jetzt dort halt im Winter auch tatsächlich regnet, die Luft eben viel feuchter ist, gibt es halt mehr Niederschläge, es schneit mehr und deswegen gibt es jetzt auch Lawinen. Und da ging dann eben 2015 die erste große Lawine auf diesen Ort herunter, kurz vor Weihnachten. Die hat dann auch ja, mehrere Häuser verschüttet. Da sind auch zwei Menschen gestorben. Und da geht so eine richtige Unschuld oder Grundsicherheit geht da komplett verloren, weil man sich einfach nimmer darauf verlassen kann, dass die Dinge so bleiben, wie sie immer waren.
Also da bekomme ich schon Gänsehaut. Eindrückliche Erlebnisse aus Spitzbergen von der bayerischen Arktisforscherin Birgit Lutz. Gegen 6:45 reden wir noch weiter über die Auswirkungen der globalen Erderwärmung auf die Arktis und wie wichtig eine Klimaethik für den hohen Norden ist.